stelle jetzt meinen Empfänger auf ein und ich möchte jetzt bewusst hören, was Gott mir sagen möchte. Und ich bin so dankbar, dass wir den Andreas in unserer Mitte haben. Andreas ist ein Riesengeschenk in unserer Gemeinde. Ich muss es jetzt einfach mal sagen. Ich bin so dankbar dafür, Andreas, dass wir dich haben. Du bist so ein Geschenk für uns in der Gemeinde. Und ich freue mich, dass er heute Gottes Wort uns weitergeben wird. Und wir sind gespannt, was Gott heute uns sagen wird. Andreas, kommst du nach vorne?
Ja, danke, Markus. Schönen guten Morgen auch von mir. Markus hat ja schon perfekt heute eingeleitet. Und ich wünsche mir das wirklich auch von ganzem Herzen, dass wir heute nicht nur hören, sondern Gott da wirklich erleben. Und ich hoffe, dass du heute eine große Erwartung irgendwie an diesen Gottesdienst hast. Aber nichtsdestotrotz möchte ich den Gottesdienst heute mal mit einer bisschen vielleicht ungewohnten Schleichwerbung beginnen. Wer von euch kann sich noch an diese alten Duracell-Werbungen erinnern? Diese alten Duracell-Werbungen, ja, schon einige wissen schon, was ich rede, wo es diese rosa Hasen gegeben hat, wo dieser eine Hase Zink oder Kohle oder irgendeine billige Batterie gehabt hat und dieser eine andere Hase eine Duracell-Batterie und alles, was dieser Duracell-Hase gemacht hat, war da doppelt so lang und dreimal so schnell machen können. Wer kann sich da noch dran erinnern? Einige. Nicht schlecht. Für die, die jetzt keine Ahnung, auf was ich rede, kein Problem, ich habe den Clip natürlich mitgebracht. Und den schauen wir uns kurz an. Genau. Ich habe den Clip leider nur auf Englisch gefunden, aber ich glaube, der Inhalt ist rübergekommen. Vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, warum zeige ich euch diesen Clip? Nun, es ist jetzt nicht, wie es vielleicht oberflächlich aussieht, so, dass ich einen Sponsorvertrag mit Duracell abgeschlossen habe, obwohl ich eigentlich schon sagen muss, dass Duracell mit Abstand die besten Batterien sind. Aber nein, ich habe einfach in der Vorbereitung immer wieder an diesen Clip denken müssen, irgendwie. Ist mir immer wieder in den Sinn gekommen und der Apostel Paulus beschreibt unser Leben und manchmal auch unser geistliches Leben wie so ein Rennen, wie so einen Lauf, den wir zum Laufen haben. Und ich habe deswegen immer wieder an diesen Clip denken müssen, weil ich so gut irgendwie hineinfühlen habe können, wie es diesen einen Hasen mit dieser schlechten Batterie geht. Ich habe mich einfach so gut mit dem identifizieren können, wenn es um mein geistliches Leben geht, wenn es um meine Beziehung zu Jesus geht, wenn es um mein charakterlichen Wachstum geht, wenn es einfach um das geht, wirklich immer mehr zu werden wie Jesus und auch um meinen Dienst, dass ich mich oft so fühle, voll Energie, voll die Power und voll, jetzt gehen wir los und irgendwie so nach ein paar Metern geht mir irgendwie der Saft aus. Oder es kommt irgendein Hindernis, das mich irgendwie außer Gefecht setzt. Ich habe zwar diese Momente, wo ich voll on fire bin, wo ich denke, ich bin voll motiviert, aber irgendwie habe ich nicht diese Ausdauer wie dieser Duracell-Hase, voll on track zu bleiben, voll zielstrebig auf das Ziel zuzulaufen und konstant wirklich dem entgegenzugehen. Es fehlt mir irgendwie einfach die Kraft manchmal. Und wir Christen, wir reden recht schnell und sehr oft über das, Dinge nicht aus der eigenen Kraft zu tun. Aber wie schaut das praktisch wirklich aus? Wie kann ich diese Phrase ja Wirklichkeit in meinem Leben werden lassen? Und vielleicht bist du heute da und du weißt ganz genau, von was ich spreche. Vielleicht sitzt du heute da oder du schaust am Livestream zu oder du schaust später die Predigt auf YouTube und denkst dir, ich weiß ganz genau, von was du redest. Weil so oft fühle ich mich einfach kraftlos, einfach schwach. Ich bin frustriert, ich bin verzweifelt, ich bin einsam, ich habe keine Ahnung. Und ich bin so oft konfrontiert einfach, wenn ich wachsen will, wenn ich was bewirken will, wenn ich irgendwas in meinem Leben verändern will, dass ich einfach konfrontiert bin mit meiner Schwachheit, mit meiner Sünde, mit meinem Versagen. Wenn du so einer halt bist, dann spitz deine Ohren, weil ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Botschaft halt genau für dich ist. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott dir heute was sagen möchte, weil wir gedenken heute an einen Tag, an ein Ereignis, das einen Weg zeigt, genau für dieses Problem. das eine Antwort gibt für dieses Problem. Das Ereignis, das es uns als Christen überhaupt erst möglich gemacht hat, dieses Leben zu leben, zu dem Jesus uns berufen hat. Und es ist kein großes Geheimnis, der Markus hat schon erwähnt heute, und ich glaube, alle wissen es, die meisten zumindest wissen es, heute ist Pfingsten. Und wir sind in einer Pfingstgemeinde. Das heißt, dieser Tag, dieses Geschehen, was dort passiert ist, ist ein wesentlicher Teil unserer Identität, wie wir uns selbst sehen, wie wir uns als Bewegung sehen, wie wir uns als Gemeinde sehen, wie wir uns als Einzelpersonen sehen. Und darum gehe mal davon aus, dass die meisten von euch erinnern wissen, um was es geht oder was passiert ist an diesem Tag. Aber vielleicht bist du ja neu heute hier oder beschäftigst dich noch nicht so lange mit Glauben oder mit Gott. Da möchte ich einfach kurz einen Überblick geben, um was es da eigentlich an diesem Tag geht, was da passiert ist. Markus hat es eigentlich schon auch gut zusammengefasst. An Pfingsten haben wir folgende Ausgangssituation. Jesus ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, hat quasi seine Mission hier auf der Erde erfüllt und sagte zu seinen Jüngern, hey, macht ihr weiter mit dem, was ich begonnen habe. Die Jünger werden sich gedacht haben, okay, wie? Jesus sagt nicht recht viel mehr dazu als, wartet in Jerusalem und ihr werdet was empfangen und dann fahrt in den Himmel auf. Jünger werden sich gedacht haben, okay, ist jetzt nicht recht präzise, aber relativ einfach. Machen wir mal, warten wir mal in Jerusalem. Und das haben sie gemacht. Und mittlerweile sind 7 Wochen vergangen, seitdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist. Und sie warten gemeinsam in Jerusalem. Und es ist ein Riesenfest. Das heißt, laute Juden aus der ganzen Welt sind in Jerusalem versammelt. Und plötzlich passiert genau das, auf was sie gewartet haben. Markus hat es heute schon vorgelesen. Feuerzungen sind gekommen und sie sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und auf einmal hat sich alles verändert. Die Jünger, die so furchtsam waren, so versteckt, sind auf einmal hinaus in die Öffentlichkeit gegangen, haben auf einmal in Sprachen, die sie zuvor noch nie gesprochen haben, angefangen Gott zu preisen und ihn anzubeten. Und Petrus geht hinaus und verkündet das allererste Mal in seiner ganzen Pracht das Evangelium. In Jesus ist Gott Mensch geworden, gestorben und auferstanden, damit du gerettet werden kannst, damit dir deine Sünden vergeben werden können und dass auch du den Heiligen Geist empfangen kannst. Und genau um das geht es am Pfingsten. Um den Heiligen Geist. Und ihn zu empfangen, mit ihm getauft zu werden. Das bedeutet, mit ihm gefüllt zu werden. Und es ist so ein wichtiges Thema für so viele Christen und hinterlässt doch so viele Fragezeichen manchmal. Wie schaut es genau aus? Was bewirkt dafür? Was ist so gut? Warum brauche ich ihn? Mit Gott Vater haben wir die allerwenigsten ein Problem. Das kann man sich ja nur irgendwie vorstellen. Okay, da oben ist ein allmächtiger Gott, der hat alles geschaffen, von dem kommt alles Leben. Okay, ja, mit dem kann ich noch was anfangen. Mit Gott als Sohn, Jesus, das geht auch noch. Okay, das ist derjenige, der ist auf die Erde gekommen, der ist Mensch geworden, damit ich gerettet werden kann, damit mir vergeben werden kann. Aber Heiliger Geist ist dann oft so, man hat ihn in seinem Sprachgebrauch, man verwendet ihn, aber man kann oft nicht genau unterscheiden, warum ist er jetzt so wichtig? Warum ist das ganze Evangelium, was es so mit sich bringt von Vergebung und Errettung, eigentlich nur die halbe Botschaft ohne das, dass wir den Heiligen Geist empfangen? Und ich wünsche mir für den heutigen Gottesdienst oder auch für diese Predigt, dass wir zumindest in einem Aspekt hoffentlich heute Klarheit bekommen. Den einen Aspekt, den ich mir heute widmen möchte, ist, warum ist es so wichtig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Was für einen Unterschied macht er? Und um diese Frage hoffentlich beantworten zu können, möchte ich mir das Leben von einer sehr bekannten biblischen Person anschauen. Und hoffentlich daran klar erkennen, was es für einen Unterschied bewirkt hat, auch ganz praktisch. Und die Person, die ich mir anschauen möchte, lautet Petrus. Und bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz vielleicht erläutern, warum ich mir gerade Petrus für meine kleine Studie auserwählt habe. Ein Grund war, dass Petrus einer der wenigen Personen in der Bibel ist, bei denen der Abstand zwischen dem Zeitpunkt, wo er erkannt hat, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und da ihm nachgefolgt ist, und dem Zeitpunkt, wo er wirklich erfüllt worden ist mit dem Heiligen Geist, relativ, sage ich mal, groß ist. Und beide Phasen vorher und nachher ziemlich gut beschrieben sind und wir uns eigentlich ein Bild machen können, was sich wirklich konkret im Leben von Petrus verändert hat. Weil heute ist es oft so, dass bei vielen Menschen einfach dieser Punkt der, der Erkenntnis und dem Nachfolgen wollens Jesus und dem Erfülltwerden im Heiligen Geist so nah beieinander liegen, dass man oft nicht ganz genau unterscheiden kann, welches Ereignis jetzt was verursacht hat. Und versteht es mir da richtig, mir ist es nicht wichtig, da genau jetzt zu unterscheiden, was wann passieren muss und in welcher Reihenfolge. Das ist gar nicht wichtig. Wir sehen, dass Gott in der Apostelgeschichte ganz unterschiedlich wirkt und manchmal beides gleichzeitig passieren lässt, manchmal vorher, manchmal nachher. Nein, aber das, was mir wirklich wichtig ist, dass wir erkennen, warum ist es so wichtig, den Heiligen Geist zu haben, mit ihm erfüllt zu sein und was konkret bewirkt er, welche Ursache ist mit diesem Ereignis verbunden. Und der zweite Grund ist, warum ich mir Petrus ausgesucht habe, ist, weil wir es einfach so sehr lieben, uns mit diesem Petrus vor Pfingsten zu identifizieren. Es ist einfach so schön zu sagen, ja, selbst der größte Apostel hat immer wieder das Ziel weit verfehlt, war ungeduldig und laut und unachtsam, hat Jesus verleugnet, hat richtig versagt. Und es ist auch nicht verkehrt. Es ist ja okay. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir dabei nicht vergessen, dass das eben der Petrus war, der vor Pfingsten gelebt hat und wir Menschen sind, die nach Pfingsten leben. Und wir einfach ein bisschen weniger uns mit dem Petrus vor Pfingsten vergleichen und beginnen, den Petrus nach Pfingsten als unser Vorbild zu nehmen und sagen, hey, das ist möglich, da wollen wir auch hin. Das ist der Grund, warum ich mir Petrus ausgesucht habe. Und genug davon, fangen wir endlich an, uns mit dem Petrus vor Pfingsten ein wenig zu beschäftigen. Und es gäbe einige wunderschöne Stellen, um in Petrus seine Schwächen zu beleuchten. Aber ich habe mir eine spezielle ausgesucht, wo doch ein bisschen breiter und länger das Ganze betrachtet werden kann. Und das Ganze findet in Matthäus Kapitel 26 statt. Also die mitlesen möchten, können das gleich mal aufschlagen, weil da werden wir jetzt ein paar Bibelstellen betrachten aus diesem Kapitel. Und zwar ist es diese Stelle, wo Jesus den letzten Abend hat mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wird, bevor er gefangen genommen wird. Und einfach die letzte Zeit, wo er sich vorbereiten möchte für das, was kommen wird. Und jetzt muss ich es mal selber aufschlagen. Und zwar werde ich beginnen in Matthäus 26, die Verse 30 bis 35. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn auch ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Diese paar Verse zeigen einfach sehr typisch, wie Petrus so getickt hat. Er ist etwas anmaßend, er glaubt, Jesus sofort ins Wort fallen zu müssen, ihm zu widersprechen, nein, was du da sagst, ich weiß das besser. Also er nimmt es fast persönlich, dass Jesus ihnen sagt, dass sie ihn verleugnen werden. Und wir kennen Petrus aus anderen Stellen, dass er nicht immer unbedingt lang nachdenkt, bevor er spricht. Aber im Prinzip geht er davon aus, dass er trotzdem eigentlich schon ein gutes Herz hat. Er meint es eigentlich ehrlich, er ist voll begeistert. In diesem Moment ist er voll überzeugt von dem. Ich glaube nicht, dass er das einfach nur sagt, ich bin mir sicher, dass er das genauso gemeint hat, was er da gesagt hat. Er war einfach so begeistert von Jesus. Er hat gesehen, was für Wunder er getan hat. Er hat einfach gesehen, wie er Menschen befreit. Und er hat gewusst, hey, das ist der Retter, das ist der Christus, der Erlöser, dem ich nachfolgen möchte. Und darum hat er von ganzem Herzen gesagt, nein, und wenn alle die verlassen, ich werde dich nie verlassen. Und wenn ich sogar für dich sterben müsste, ich werde nicht von deiner Seite weichen. Und ich bin wirklich überzeugt, dass er das wirklich wollte in diesem Moment. Dass er fest davon überzeugt war, dass das die Tatsache sein wird. Aber lesen wir mal ein bisschen weiter und schauen, wie es Petrus gelingt, seine Begeisterung in die Tat umzusetzen. Und lesen gleich weiter in die nächsten Verse 36 bis 40. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Dieser Moment geschieht direkt im Anschluss an den letzten. Gerade war Petrus noch voller Begeisterung und hat Jesus versprochen, wenn ich sterben müsste, ich werde immer bei dir sein. Und ein paar Augenblicke später kommt dann schon seine körperliche Schwäche einfach in die Quere, die Müdigkeit, und er schläft ein. Steht dort, dass Jesus zum Tode betrübt ist, dass er komplett gekämpft hat mit dem Schicksal, das vor ihm gelegen ist. Es hat ihm nicht kalt gelassen, es war wirklich eine intensive Zeit und ich bin mir sicher, dass man das Jesus angesehen hat. Und er hat einfach seine Jünger gebeten, bleibt einfach bei mir, bleibt mit mir wach, betet mit mir, lasst mich nicht alleine. Und man denkt, das wäre eigentlich für jemanden, der zuvor versprochen hat, jemanden bis in den Tod zu folgen, jetzt nicht so die große Aufgabe. Aber selbst hier, ja, versagt Petrus eigentlich schon. Und wir kennen es alle, wenn man müde ist, dass er einem die Augen zudrückt, aber das war wirklich ein außergewöhnlicher Moment. Bin mir sicher, dass man Jesus angesehen hat, wie sehr er gelitten hat. Und es passiert nicht nur einmal, er schläft gleich dreimal ein. Immer wieder kommt Jesus zurück und immer wieder schlafen die Jünger und Petrus ein. Und somit kommt man seiner Begeisterung schon mal seine körperliche Schwäche einfach in die Quere, um diese ja wirklich in die Tat umzusetzen. Aber es geht dann weiter. Judas kommt in den Garten, um Jesus zu verraten. Und plötzlich blitzt ein bisschen Funkenbegeisterung oder Überzeugung in Petrus wieder auf. Und er zieht das Schwert und ist bereit, Jesus zu verteidigen. Aber spätestens ab dem Moment, wo Jesus ihm klar macht, dass es keine gewaltsame Auseinandersetzung geben wird und er das Schwert beiseite legen soll, kommt auch seine geistliche Schwäche zum Vorschein. Und er hat Furcht und Angst und flieht wie alle anderen Jüngern auch. Er folgt dann zwar der ganzen Truppe, die Jesus gefangen genommen hat, in sicherem Abstand, aber trotzdem eben so, dass man ihn nicht entdecken kann, dass er nicht erkannt werden kann, aber trotzdem immer noch sehen kann, was passiert. Und sie kommen in den Hof des Hohepriesters. Und während Jesus gefoltert und verhört wird, sitzt Petrus draußen in diesem Hof und wartet, was passiert. Und dort können wir weiterlesen. Wieder Matthäus 26, Verse 69 bis 75. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und so endet dieser tragische Tag für Petrus. Ein tragischer Tag, der am Abend eigentlich so begonnen hat damit, also der Abend hat damit begonnen, dass er so überzeugt war, dass er gedacht hat, wow, ich werde Jesus für Jesus mein Leben geben. Ich habe so viel gesehen, ich habe so viel erlebt. Es ist unmöglich, dass ich jemals was anderes tun könnte, um mit allem, was ich bin, diesen Retter nachzufolgen. Aber zuerst kam dann die Müdigkeit, die körperliche Schwäche. Und dann kam auch noch die Furcht als geistige Schwäche. Und er hat einfach nicht die Kraft gehabt, das umzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Jesus bis in den Tod zu folgen. Er hat nicht die Ausdauer gehabt, seine Begeisterung wirklich in die Tat umzusetzen. Und das wiederum erinnerte mich an unseren Spot, den wir am Anfang gesehen haben. Diese zwei Hasen. Beide sind komplett begeistert. Beide sind voll, wow, ich werde das Rennen jetzt voll durchziehen. Aber der eine geht einfach die Kraft aus. Er hat nicht die Ausdauer. Er hat nicht die Energie, die er benötigt, um diese Hindernisse einfach zu überwinden. Und ganz ehrlich, wer von uns kennt das nicht? Es gibt immer diese Momente, wo wir einfach so berührt sind, wo wir so begeistert sind und sagen, heute ist der Tag, heute verändert sich alles. Ich werde nie wieder Zigarette angreifen, ich werde nie wieder am Porno anschauen, ich werde nie wieder zur Flasche greifen, ich werde ab jetzt jeden Tag volle Zeit meinem Gott widmen, ich werde ab jetzt jeden Tag Bibel lesen, ich werde mein Leben wirklich in den Griff bekommen. Heute ist dieser Tag und du bist so überzeugt und du bist so erfüllt voller Elan und Freude und Kraft und denkst da, wow, es ist unglaublich, was mir dieser Gott gibt. Ich werde das umsetzen und es wird, ab jetzt ist alles anders. Und ein paar Tage später geht dir einfach die Kraft aus. Du fällst, du scheiterst, bist wieder konfrontiert mit deinem Versagen und langsam verzweifelst du, weil du nicht weißt, was du anders machen kannst. Du merkst, dass du an die Grenzen deiner eigenen Fähigkeiten kommst. Und ich möchte es auch mit einem persönlichen Beispiel einfach bekräften, wie unfähig wir selbst sind, diesen Lauf zu laufen und die Sachen wirklich anzugehen und zu verändern. Ich war ein Mensch, ich habe extrem viel mit Menschenfurcht zum Kämpfen gehabt. Das war unglaublich. Obwohl ich auch zu einem Zeitpunkt dann schon überzeugt war von dem, dass Gott existiert, dass Jesus für mich gestorben ist, war es mir einfach nicht möglich, offen dazu zu stehen. Bei meinen Freunden in der Schule oder später sogar anfangs im Studium, war es so eine fürchterliche Angst da, irgendwie blöd dazustehen, irgendwie, dass die anderen schlecht über mich denken. Und es ist teilweise so irrational. Aber ich habe es nicht geschafft, meinen Mund aufzutun und zu dem zu stehen, was ich eigentlich glaube, von dem ich überzeugt bin, was mir eigentlich ausmacht. Und es hört sich manchmal ganz harmlos an, aber das war so vernichtend, so zermürbend, weil es hat mich so angekotzt, weil ich habe gesagt, eigentlich ist es das, was ich sein möchte. Ich bin Christ, das ist meine Identität. Das ist alles, was mich ausmacht. Und irgendwie schaffe ich es einfach nicht, zu dem zu stehen. Und immer, wenn das Gespräch einfach in diese Richtung gegangen ist, habe ich Panik gekriegt, habe ich Schweißperlen auf der Stirn gekriegt und Angst und habe gehofft, dass ich irgendwie keiner mich anspricht und bin dem Ganzen immer ausgewichen. Und ich wollte es nicht. Von ganzem Herzen wollte ich aufstehen und für das eintreten, von dem ich überzeugt bin. Aber ich habe es nicht geschafft. Und egal, wie sehr ich mich zusammengerissen habe, egal, wie viel ich mich selbst mit positiven Gedanken motiviert habe, diese Angst ist einfach nicht weggegangen. Und sie hat mich geknechtet und geknebelt. Und ich war aus Eigenkraft einfach nicht fähig, sie zu überwinden. Und es ist so zerstörend. Wenn du tun kannst, was du möchtest, und es hilft einfach nicht, weil du nicht die Ausdauer hast, einfach on track zu bleiben und dahin zu laufen, wo du eigentlich von ganzem Herzen hin möchtest. Weil die Kraft fehlt. Und Petrus ist es genauso gegangen. Er hat sogar dieselbe Furcht gehabt wie ich in meiner Vergangenheit. Er hat sich so gefürchtet, dass die Menschen auch verurteilen, mitgefangen nehmen oder eben an die Wachen ausliefern. Und das ist der Petrus, mit dem wir uns so gut identifizieren können. Dem wir verstehen, wie es ihm geht. Aber bei diesem Petrus ist es nicht geblieben. Weil Gott kennt uns Menschen. Und er hat gewusst, dass Petrus seine Kraft nie ausreichen wird, um diesen Lauf zu laufen. Und darum war es auch nie gedacht, dass Petrus mit seiner eigenen Kraft einfach diese Hindernisse überwindet. Und diese Kraft, die ihm gefehlt hat, die sollte ihm gegeben werden. In Apostelgeschichte 1,8 hat Jesus versprochen, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Dieses Versprechen gibt Jesus dem Petrus, der dreimal verleugnet hat, geschworen und geflucht hat, dass er Jesus nicht kennt, hat gesagt, meine Kraft wird kommen und du wirst ein Zeuge sein. So wie du es damals nicht warst in dem Hof, wirst du ein Zeuge auf der ganzen Welt sein. Und diese Kraft ist wirklich gekommen. Im Pfingsten. Im Heiligen Geist. In Gottes Geist selber. Das bedeutet Gottes Wesen, der uns erfüllt. Uns das gibt, was wir selber nicht haben. Uns verändert. Unser ganzen Charakter verändert. Unser Wesen verändert. Uns das gibt, was wir brauchen, um diesen Lauf zu laufen. Und wir können es aber die Jünger sofort erkennen. Sie gehen nach draußen, sie scheren sich überhaupt nicht, wer was denken könnte und verkünden freimütig einfach das Evangelium. Und Petrus predigt das erste Mal das Evangelium. Und das ist das erste Mal, dass es dokumentiert ist, dass, was Petrus predigt. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber es könnte vielleicht auch daran einfach liegen, dass es, was er bisher gepredigt hat, nicht so hörenswert war. Aber Petrus hat sich nicht wochenlang vorbereitet auf diese Predigt. Er hat nicht gewusst, wann dieser Zeitpunkt sein wird, sondern der Heilige Geist ist gekommen und er hat das empfangen, was er benötigt hat, und ist aufgestanden, rausgegangen und hat gepredigt. Und jetzt möchte ich mir drei Punkte anschauen, wo wir erkennen können, was wirklich passiert ist durch dieses Ereignis vom Pfingsten. Was es alles verändert hat. Und der erste Punkt, habe ich schon angesprochen, ist von Petrus. Seine ganze Ausstrahlung, sein Wesen, sein Charakter hat sich völlig verändert. Und ich möchte dazu zwei Stellen aus Apostelgeschichte 4 lesen. Zuerst einmal den Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da können wir zwei Punkte rauslesen. Erstens, dass seine ganze Ausstrahlung sich verändert hat. Es geht ja nicht nur um das Fachwissen, sondern sie haben sich gewundert über diese Freimütigkeit, auf diesen Mut auf einmal voll das zu predigen, für wie sie eigentlich verfolgt werden würden. Und der zweite Punkt ist, dass sie auch voll gelehrt waren, dass sie auf einmal Sachen gewusst haben, die man eigentlich ihnen nicht zumuten würde aus dem Stand, wo sie herkommen. Und die zweite Stelle ist, die ich mir anschauen möchte, Apostelgeschichte 4, 19 bis 20. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und hier haben wir nun die Bekräftigung. Sie sagen, es ist uns unmöglich, nicht davon zu reden, was wir gesehen und erhört und erlebt haben. Unmöglich. Und ich glaube nicht, dass das einfach nur eine schöne Floskel war. Ich glaube, dass Petrus da ganz genau wohlbewusst ausgesprochen hat, was er erlebt und empfunden hat. Dass es ihm so eine unglaubliche Kraft, dass es ihm unmöglich war, nicht für Gott und für Jesus einzutreten. Er ist komplett verändert. Und man könnte jetzt sagen, ja, aber es ist ja doch auch vielleicht ein bisschen die Ermutigung, und die Erfahrung jetzt, dass Jesus wieder auferstanden ist und doch ein bisschen einfach eine Weisheit. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es nur diese menschliche Ermutigung gewesen wäre, dass Jesus wieder auferstanden ist, dann wäre es so gewesen wie im Garten Gethsemane. Petrus wäre vielleicht voll begeistert gewesen, voll motiviert, aber es wäre wieder ganz sicher der Einbruch gekommen. Es wäre wieder ganz sicher, früher oder später, einfach an seinen eigenen Grenzen irgendwie gescheitert. Aber Petrus ist nicht eingebrochen, er war konstant. Er hat auf einmal begonnen, diesen Lauf zu laufen. Aber durch was? Wie ist das passiert? Warum hat da der Heilige Geist im Pfingsten Anteil? Und das können wir im 2. Korinther 3,18 erfahren. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nämlich vom Geist des Herrn. Und die NGÜ übersetzt das, es ist das Werk des Geistes. Und ja, es ist richtig, Jesus ist gekommen, um uns zu lösen, um uns überhaupt erst möglich zu machen, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber das, was uns dann wirklich verändert, was uns wirklich transformiert, ist der Heilige Geist, der an uns wirkt, der uns formt, der uns irgendwie Gott immer ähnlicher macht. Und es ist ein bisschen ein plumper Vergleich, aber für mich ist es ein bisschen wie in einer Mikrowelle. Und wir sind das Mikrowellenpopcorn. Und Gott, unsere Gegenwart, ist einfach dieser viereckige Kasten. Und du kannst das Mikrowellenpopcorn gerne reinlegen und tagelang warten. Es wird nichts passieren, wenn nicht diese Mikrowellenstrahlen kommen und anfangen, diese Körner zu bearbeiten. Und diese Strahlen kommen aus diesem Mikrowellenkasten. Sie gehören dahin. Sie werden irgendwie von dort ausgesandt und trotzdem sind sie nicht dasselbe wie dieser Mikrowellenkasten. Und du brauchst Gottes Gegenwart und für das bist du geschaffen. Aber das, was dich hier auf der Erde wirklich verändern wird, sind die Mikrowellenstrahlen, der Heilige Geist, der an dir arbeitet, der dich formt. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum ist es so wichtig. Das ist es, was Petrus verändert hat zu Pfingsten. diese Mikrowellenstrahlen, die über ihm gekommen sind, die ihn gefüllt haben und ihm Feuer gegeben haben und Leidenschaft und wirklich dauerhaft was zu verändern, die ihm Ausdauer und Kraft gegeben haben. Und genauso war es dann auch bei mir. Ich habe euch ja verzürt von meiner Menschenfurcht. Und es war unglaublich, wie viel ich daran gearbeitet habe, wie viel ich versucht habe, da was zu ändern, bis ich damit zu Gott gekommen bin und mich echt von ihm das nehmen habe lassen. Und der Heilige Geist gekommen ist und mich mein Denken verändert hat. Weil manchmal braucht es nicht einmal große Veränderungen in meinem Verhalten und in irgendetwas Körperlichen, sondern manchmal einfach nur diesen Aha-Moment, wo du erkennst, eigentlich gibt es gar keinen Grund, Angst zu haben. Und das war absolut nicht mein Werk, da habe ich nichts dafür tun können. Das hat mir der Heilige Geist voll geschenkt, dass ich auf einmal Freude habe, für das einzustehen, was ich glaube, Gott zu bezeugen, Jesus zu bezeugen. Und er hat mir dadurch das Geschenk gegeben, wie wunderbar es ist, es zu leben, wie Menschen auf einmal voll berührt sind und beeindruckt sind von jemandem, der Überzeugungen hat, der ehrlich für was steht, was er glaubt und man sehen kann, wie ihm das Hoffnung und Freude gibt. Und habe eigentlich genau das Gegenteil erlebt von dem, was ich erwartet habe. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, das wir alle brauchen, der uns die Kraft gibt, die wir benötigen, um diesen Lauf zu laufen. Und das ist das Fazit von meinem ersten Punkt. Der Heilige Geist gibt uns Veränderung und die Kraft, diese Veränderung auch in die Tat umzusetzen. Und ich möchte ganz kurz vielleicht einen Einschub machen und ein kleines Missverständnis hoffentlich aufklären, das oft weit verbreitet ist. Wenn man an den Heiligen Geist denkt und mit ihm gefüllt zu werden, hat man so oft ein Bild im Kopf, das mit ganz vielen Emotionen zu tun hat und mit einem Erlebnis, mit etwas, wo man sagt, oh wow, ich bin voll gefüllt. Aber wenn ich die Apostelgeschichte anschaue, dann ist es eigentlich nicht im Zentrum, dann ist es nicht dein primärer Fokus, eine Gänsehaut zu haben. Der Heilige Geist ist keine Gänsehaut, er ist eine Kraft. Und er ist nicht nur erlebnis- und emotionsorientiert, er ist kraft- und handlungsorientiert. Er gibt uns die Kraft, hinauszugehen und Sachen zu tun, in die Praxis umzusetzen, Handlungen in Bewegung zu setzen, die was verändern, hinauszugehen, zu leben. Und vielleicht fragst du, ich habe den Heiligen Geist noch nie so wirklich erlebt, aber wenn du in deinem Leben Sachen benennen kannst, die nicht du verändert hast, wo Gott langfristig voll gewirkt hat, dann hast du schon mehr vom Heiligen Geist erlebt, wie einer, der vielleicht voll erfüllt war und emotional voll was erlebt hat. Und ich möchte nicht eins von den anderen gegeneinander ausspielen. Es ist beides voll wichtig. Wir brauchen es, dass Gott uns tröstet, dass er uns liebt, dass wir einfach in seiner Gegenwart sind, dass wir gefüllt sind und das voll erleben und spüren dürfen. Aber es ist wichtig, dieses emotionale Erlebnis dann auch in die Tat umzusetzen und Früchte folgen zu lassen. Und manche Menschen, glaube ich, verzweifeln daran, dass sie Gott nie erleben und nie spüren, aber haben schon so viele krasse Dinge, die passiert sind, wo sie jetzt zwar vielleicht nichts wahrgenommen haben, aber wo Gott voll krass gewirkt hat durch Zeichen oder Wunder. Und das ist genauso das Wirken des Heiligen Geistes. Und er gibt uns die Kraft dazu, das zu vollbringen. Und das bringt mich gleich zu meinem zweiten Punkt. Durch den Heiligen Geist sind wir erst fähig, das Leben zu leben, zu dem Jesus uns berufen hat. Ich werde jetzt die Stelle nicht lesen, aber in Matthäus 16, und man bedenke, das sind 10 Kapitel vor der Stelle, die wir jetzt in Matthäus 26 gelesen haben, prophezeit oder beruft eigentlich Jesus Petrus dazu, der Fels der Gemeinde zu sein. Was bedeutet der Fels? Jemand, der standhaft ist, der an den die Wellen prallen können und der sie nicht bewegen lässt, kein Zentimeter, der bodenständig ist, der festes Fundament hat, auf den sie Leute stützen können, wenn sie Hilfe brauchen. Und seien wir mal ganz ehrlich, das, was wir in Matthäus 26 gelesen haben, war jetzt nicht sehr felsenhaft, würde man behaupten. Und sicher hat Petrus schon seine Momente gehabt, aber so im Durchschnitt war es doch eher so, aber was passiert nach Pfingsten? Er wird so ein fester Kern von dem, was die ganze weltweite Gemeinde wird, dass er einer der obersten Autoritäten ist. Als Paulus berufen wird, Apostel für die Heiden zu sein, kommt er unter anderem zu Petrus, um von ihm sich bestätigen zu lassen, von ihm ausgesandt zu werden. Und so eine Position, so eine Rolle, die kann man nicht erfüllen, wenn man sehr schwankend ist. Kann man nicht erfüllen, wenn man am Tag mal so und mal so ist, sondern wenn man beständig ist, wenn man Ausdauer hat, wenn man Kraft hat. Und die hat Petrus ganz klar gehabt, nach Pfingsten. Er war wie dieser Duracell-Hase, der einfach zielstrebig davongelaufen ist, während die anderen mit den schlechten Batterien nach der Reihe eingehen. Und dasselbe gilt auch für uns. Vielleicht hat Gott dich zu etwas berufen, wo du dir jetzt nur unmöglich vorstellen kannst, dass du das eines Tages sein wirst. Dann sage ich, freu dich, weil sonst wäre es was du selber erfüllen könntest und das wäre jetzt nicht so besonders. Hey, Gott möchte dir das geben, was du brauchst, um das zu erfüllen, was er in dich hineingelegt hat. Aber das kannst du unmöglich aus dir selbst schaffen. Du brauchst den Heiligen Geist. Du musst mit ihm erfüllt werden, damit du fähig bist, das zu leben, zu dem Gott dich berufen hat. Und das ist mein zweiter Punkt. Das Fazit praktisch daraus ist, Petrus hat durch den Heiligen Geist das geschafft, was wir teilweise für unmöglich halten, weil wir es immer wieder versuchen, aus eigener Kraft. Aber mit dem Heiligen Geist war es möglich, echte Veränderung. Und die Person zu werden, zu der Jesus ihren Beruf hat, der Fels der Gemeinde zu sein, auf dem sie alle stützen können. Und mein dritter Punkt ist, dass Petrus selbst zur Quelle dieser Kraft wird. Und Jesus hat es auch schon voraus angekündigt, in Johannes 7, Verse 38 bis 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Durch Pfingsten ist in Petrus eine Quelle dieses lebendigen Wassers hineingesetzt worden und es ist geflossen wie wahnsinnig und niemand hat es stoppen können. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen in Apostelgeschichte 4 bis 10, wo unzählige solche Geschichten zu finden sind, wo Petrus predigt zu Heiden und während er predigt, werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil das, was er sagt, so mit Leben gefüllt ist, dass Gott direkt dadurch wirkt und die Menschen einfach zu preisen und zu loben beginnen und verändert werden, obwohl sie noch nicht einmal getauft sind, werden sie schon mit dem Heiligen Geist erfüllt, weil Petrus diese Quelle des lebenden Wassers in sich tragt. Oder er geht zum Tempel und die Leute schauen, dass sie vielleicht nur allein seinen Schatten irgendwie erhaschen können, damit sie geheilt werden. Heute würde man denken, die sind ja wahnsinnig. Aber es war einfach sichtbar, was für eine Quelle des lebendigen Wassers in Petrus gesprudelt hat. Und dasselbe, das gilt auch noch für uns heute. Gott möchte uns mit dem Heiligen Geist füllen, damit wir auch das Leben an andere weitergeben können. Dass es nicht nur bei uns bleibt, dass Gott uns füllt und füllt und füllt, sondern dass unsere Dämme aufbrechen und es weiterfließt an unsere Leute, in unsere Umgebung, an unsere Familien, an unseren Arbeitsplatz, bei uns in der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermutigen, erbauen und Leben geben. Darum ist der Heilige Geist gekommen, darum ist Pfingsten passiert. Und das war mein dritter Punkt. Wir selbst sollen Quelle dieser Kraft werden. Und genau diesen Duracell-Hasen dann widerspiegeln. Wir brauchen den Heiligen Geist, die richtige Batterie, um beständig zu sein. Wir können zwar alle motiviert sein, wir können alle dasselbe wollen von ganzem Herzen, aber es ist der Unterschied, ob du den Lauf wirklich beenden wirst oder immer wieder eingehst, ist, ob du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und ich glaube, dass das Gottes Wunsch für uns heute an diesem Gottesdienst ist. Ich glaube, wir verstehen manchmal gar nicht, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr er uns die guten Sachen geben möchte. Und wir rackern uns ab und wir versuchen es selber und wir investieren so viel Kraft und sind dann ausgelockt, weil es wieder nicht funktioniert. Anstatt zu Gott zu kommen und uns auszuschrecken und sagen, füll du mich mit deinem Geist, damit ich gefüllt bin mit der ganzen Fülle deiner Herrlichkeit. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit, heißt im Kolosser, glaube ich. Gott möchte uns heute füllen. Und ich, was ich heute erwähnt habe, mit dieser Kraft, auch wirklich ausdauernd zu sein, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein paar Stellen herausgesucht, was alles der Heilige Geist wirkt. Und habe da ein PowerPoint dazu. Vielleicht können wir ein bisschen runterfahren. Und es sind so viele Stellen geworden, dass ich es auf 2 PowerPoint-Folien aufteilen habe müssen. Und vielleicht kann der Beamer-Dienst einfach immer so ein bisschen hin und her schalten und das einfach einmal im Hintergrund laufen lassen. Das alles, was da steht, möchte der Heilige Geist in deinem Leben bewirken. Dass er dich fähig macht, das Fleisch abzutöten zum Beispiel. Die in das Ebenbild Jesus umzugestalten, dir die Kraft für den Dienst zu geben, dir Früchte wachsen zu lassen, dir zukünftige Dinge offenbaren zu lassen und alles Mögliche. Und ich sage gleich, diese Liste ist sicher nicht vollständig. Also genau, ihr könnt es immer hin und her switchen. Und ich möchte einfach, dass du vielleicht kurz überlegst, was sind die Dinge, die da draufstehen und die du immer nur aus eigener Kraft machen versuchst. Kleines Gedankenexperiment. Nimm einmal alles aus deinem geistlichen Leben weg, was da draufsteht. Was bleibt dann noch über, das du selbst machen kannst mit dem, was du hast und mit der Kraft, die du besitzt? Nicht viel. Ich würde fast sagen, gar nichts. Und vielleicht möchte der Heilige Geist jetzt genau Punkte offenbaren, wo er sagt, siehst du diesen Punkt drum, du versuchst mit so viel Kraft und mit so viel Energieverlust diesen Punkt selbst in die Wirklichkeit umzusetzen. Und ich möchte, dass du dich heute ausstreckst und empfängst, dass ich es dir gebe durch den Heiligen Geist als Geschenk aus Gnade. Und das wünsche ich mir für uns heute, dass wir das erleben in diesem Gottesdienst. Und da bleibt jetzt, ihr könnt das nur oben stehen lassen, da bleibt jetzt nur eine einzige Frage offen. Wie kann ich es empfangen? Und in Lukas 11, vielleicht können wir die Bibelstelle kurz dazwischen rein, in Lukas 11, Vers 9 bis 13 sagt uns Jesus, und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er ihm um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, und das sind wir alle, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Und das ist die Aufforderung, die an uns heute alle gestellt ist. Und Gott wird da heute keine Einwände akzeptieren. Wenn du sagst, ich weiß es nicht, ich habe schon einen Moment gehabt, wo ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin, dann sagt Gott, kein Problem. In Apostelgeschichte 4 kannst du nachlesen, dass die Jünger immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind, weil sie diese Energiequelle einfach immer wieder benötigt haben. Und wenn du sagst, aber ich bin ganz neu, ich habe mein Leben Jesus noch gar nicht gegeben, dann gibt es auch eine Antwort für dich. In Apostelgeschichte 2, 38 antwortet Petrus genau auf diese Frage, nachdem er das erste Mal das ganze Evangelium verkündet und sagt, kein Problem, kehr um. Wende dich ab von dem, was du bis jetzt gemacht hast und wende Gott zu. Lass dich taufen und empfang auch du den Heiligen Geist. Und das ist jetzt kein Ding, was man auf einmal machen kann. Aber du kannst heute diesen Prozess beginnen und dich Jesus zuwenden. Und darum möchte ich uns jetzt alle auffordern, das Lobpreisteam kann schon mal raufkommen, strecken wir uns als Gemeinde aus und bitten Gott, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Und vielleicht können ein, zwei Leute aus dem Gebetsteam nach vorne kommen und der Markus ist hier und der Norbert und auch andere Älteste, die Irmi. Und lass für dich beten. Die Bibel sagt uns, dass etwas passiert, wenn wir die Hände einander auflegen, dass dadurch Kraft wirkt. Und ich möchte herausfordern, komm du heute nach vorne und lass für dich beten, dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen kannst. Und ich bin überzeugt und sicher, dass Gott sie dir geben möchte. Und ja, es ist ein Prozess und ja, man muss dranbleiben. Aber lass heute da einen Startpunkt sein, wo Gott dein ganzes Leben verändern möchte. Hey, heute ist Pfingsten. Und ich wünsche mir das einfach wirklich, dass wir einfach viel mehr verstehen, was Gott uns geben möchte und wie gut er ist und wie sehr er uns liebt. Und dass wir zwar einzeln nach vorne kommen und um das bitten und andere uns beistehen lassen im Gebet und für uns beten lassen, aber dass wir als ganze Gemeinde einfach geistlich auf die Knie gehen und einfach Gott suchen und uns ausstrecken und sagen, hier sind wir und wir wollen alles, was du für uns hast. Und es ist nicht, was wir machen, sondern allein aus Gnade. Und das Handy, Leute, da allein aus Gnade. Stehen wir auf gemeinsam und strecken uns aus. Und ich werde jetzt zum Abschluss noch beten und während wir das letzte Lied noch singen, komm nach vorne, sei mutig, setz einen Schritt und bitte Gott, dass er dir das gibt, was er dir schon lange versprochen hat und was er schon darauf wartet, es dir zu geben. Genau. Vater, ich danke dir so sehr, dass du gesehen hast, dass wir aus eigener Kraft für nichts Nutze sind, dass wir einfach nicht fähig sind, diesen Lauf zu laufen, den du uns aufgetragen hast. Und ich danke dir so sehr, dass du eine Lösung geschaffen hast für dieses Problem, dass du am Pfingsten deinen Heiligen Geist ausgesendet hast. Und wir wollen dieses Ereignis heute wieder einfach daran erinnern und uns ausstrecken und dich bitten, dass du uns einfach wirklich füllst. Dass du uns füllst mit deinem Geist, dass du uns echt mit dem Feuer taufst, das du ausgesendet hast auf die Erde durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich bete, dass du uns dabei die Augen öffnest und uns diese Erkenntnis schenkst, dass wir das brauchen, dass du unser Herz berührst und dass deine Kraft in unserem Leben sichtbar wird, dass sie uns Kraft gibt, rauszugehen, Sachen zu bewirken, Handlungen zu setzen. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Vater. Wir sind deine Gemeinde, wir sind dein Leib, wir sind deine Kinder. Du liebst uns und wir können nichts anderes tun, um jetzt zu dir zu kommen und um Brot zu bitten, mit dem Wissen, dass du uns das Brot geben möchtest. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist daher heute nur ausgießt. Und ich danke dir, dass in dem alles ist, was wir brauchen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in uns Jesus verherrlichst. Dass wir offenbart bekommen, wie wunderbar unser König und unser Retter ist und dadurch anderen das offenbart wird. Dass wir als Gemeinde dieses helle Licht werden, das man nicht unter dem Bett versteckt, sondern hoch auf den Hügel hinaufsetzt, damit es jeder sehen kann. Und ich bete einfach, dass du alles wegnimmst, wo Menschen nur versuchen, aus eigener Kraft dir zu gefallen, sie zu verändern. Dass du kommst mit deiner Gnade und dein Herz überströmst einfach mit deiner Liebe und mit deiner Weisheit, mit deiner Kraft. Füll uns du jetzt, Heiliger Geist. Komm, brich herein, Herr, und reiß alle Mauern nieder. Amen. Amen.